Wer von euch puzzelt gerne? Ich nicht. Also ich mag nicht, wenn es um diese 1000 bis 5000 Teile Puzzle geht, die am Ende ein Bild ergeben sollen. Wenn ich dann doch mal puzzeln muss, habe ich eine Strategie, die für mich funktioniert. Ich suche alle Teile, die irgendwie einen Rand haben. Und dann mache ich als erstes den Rand. Und wenn der Rand fertig ist, bin ich auch fertig. Aber ein Puzzle mag ich dann doch. Ich mag es, wenn mich ein Vers aus der Bibel zum nächsten Vers führt. Und der erinnert mich wieder an den nächsten Vers. Und dann geht es quer durch die ganze Bibel. Und am Ende entsteht ein Bild, das mir etwas von Gott zeigt. Welches Bild du von Gott hast, ist das Wichtigste an dir. Denn was du glaubst, wie Gott ist, setzt dich entweder frei und bringt dich in die prägendste und stärkste Beziehung deines Lebens, eine Beziehung mit Gott, oder dein Bild von Gott langweilt dich, wird dich davon abhalten, Gott näher kennenlernen zu wollen, und du tümpelst dahin. Deshalb puzzle ich heute mit euch mit einigen Sätzen aus der Bibel. Falls du möchtest, schreib dir die Bibelstellen mit, also die Bibelversangaben. Und dann liest das irgendwann in Ruhe nochmal zu Hause nach und puzzle das für dich nochmal zusammen. Meine Ausbildung hatte, hat ein Dozent mal zu mir gesagt, nicht zu viele Bibelverse in der Predigt bringen, das kann man sich alles gar nicht merken. Ich bringe heute viele. Ich hoffe, mein Dozent ist mir nicht böse, aber er wird es vielleicht gar nicht erfahren. Wir fangen mal an mit Hebräer 1, Vers 2 bis 4. Hebräer 1, 2 bis 4. Dort steht, durch Jesus hat Gott das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Jesus spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Das erste Puzzleteil, worauf es mir ankommt, ist der Vers 2. Dort steht, Gott hat Jesus zum Erben über alles eingesetzt. Es gibt nichts, was Jesus nicht gehört. Ihm gehört alles, jeder Baum, jeder Berg, jede Muschel, die du am Strand findest, jeder Mensch. Ihm gehören sogar die Erdbeeren im Garten deiner Mama und was weiß ich, dein Auto. Ihm gehört alles. Alles. Und Jesus hat Zugang zu allem und er hat Zugriff auf alles. Er hat Zugriff auf jede Erinnerung in dir, die er gerne mit dir teilt. Ich habe jetzt gerade eben die Nachricht gekriegt, dass ein lieber Mensch aus meinem Umfeld gestorben ist, aus meiner Gemeinde. Und sofort kommt die Erinnerung hoch, wie diese Frau vor 20 Jahren, als ich das erste Mal in die Gemeinde gekommen bin, mich zum Essen eingeladen hat. Und das ist eine schöne Erinnerung und Gott hat Zugang zu diesen Erinnerungen, teilt sie gern mit dir zu deinen Erinnerungen. Und Gott hat aber auch Zugang auf jede verkrustete Verletzung in dir, die er gerne heil machen möchte. Und Jesus hat Zugang auch zu jeder Sehnsucht in dir, die irgendwie gefangen ist oder nicht rauskommt, was auch immer, und die er gerne freisetzen will. Jesus hat auch Zugang in jedes Verlies, wo du vielleicht Dinge in deiner Seele hast, wo du dich wie eingesperrt fühlst und wie gefangen fühlst. Jesus hat Zugang dazu, Zugriff darauf. Ihm gehört alles. Nichts kann sich vor ihm verbergen. Und er hat die Macht über alles. Denn er ist von Gott dazu eingesetzt, als Erbe über alles. Das sagt die Bibel über Gott. So, das war das erste Puzzleteil. Jetzt kommt das zweite Puzzleteil. Römer 8, Vers 17. Also wenn du magst, schreib kurz bloß die Stelle für dich mit. Römer 8, Vers 17. Das jetzt sagt Gott über dich, über jeden, der Jesus nachfolgt. Als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Holla die Waldfee, oder? Ich sage es nochmal, man könnte es ganz schnell verpassen, weil es so kurz ist. Alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus vererbt hat, gehört auch dir und mir. Diese beiden Bibelverse passen als Puzzleteile perfekt zusammen. Aber vielleicht denkst du jetzt, naja, schön, passen sie wirklich, aber was heißt denn das? Welches Bild soll sich denn daraus ergeben? Das ist doch alles gar nicht greifbar. Was soll denn das heißen, dass Jesus alles gehört, alles, und seinen Kindern gehört es auch? Hä? Habe ich das jetzt oder kommt das irgendwann? Nächstes Puzzleteil, Epheser 1, Vers 14. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 14. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Also erstens, wir haben hier und heute Zugriff auf einen ersten Teil dieses gigantischen Erbes, das Gott uns gibt. Das vollständige Erbe ist die Ewigkeit bei Gott. Dieses vollständige Erbe hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz für uns erkauft und erkämpft. Und zu seinen Jüngern hat er ja mal gesagt, er geht uns voraus, er geht seinen Nachfolgern voraus und bereitet da alles vor und dann holt er uns zu sich. Und wir werden dann mit Gott in dieser neuen Welt, in diesem neuen Himmel, dieser neuen Erde, mit ihm das gestalten und genießen. Und das ist das ganze zukünftige Erbe. Aber Gott gibt uns heute schon einen ersten Teil dieses Erbes. Was? Den Heiligen Geist. Falls jemand jetzt schon ausgestiegen ist, ich hole dich kurz wieder rein, sag noch mal ganz kurz, wo wir stehen. Also, das erste Puzzleteil, Jesus ist der Erbe von allem, ihm gehört alles, er hat Zugang zu allem und er hat Zugriff auf alles. Zweites Puzzleteil, das ganze Erbe von Jesus gehört auch seinen Nachfolgern. Haben genauso diesen Zugang, diesen Zugriff zugesagt von Gott. Drittes Puzzleteil, es gibt einen ersten Teil, einen zweiten Teil. Der erste Teil gehört dir jetzt schon, der Heilige Geist. Vielleicht fragst du dich jetzt ja, alter Schwede, warum bin ich jetzt in die Veranstaltung gegangen? Das ist alles so theoretisch. Was heißt denn das? Da gibt doch gar kein Bild. Wir puzzeln noch ein bisschen weiter. Also so geht es mir beim Puzzeln deiner auch. Und ich verliere schnell die Lust, wenn ich denke, keine Ahnung, muss den Himmel puzzeln, das ist alles blau. Wie soll ich das finden? Falls dir so geht, mach noch ein bisschen mit. Wenn du jetzt denkst, was heißt denn das schon wieder? Der Heilige Geist ist der erste Teil meines Erbes. Bei Erbe denkst du vielleicht an Geld, im besten Fall, ne? Was man erbt. Oder ein Haus ist auch nicht schlecht, muss man sich drum kümmern. Oder das Auto oder das Erdbeerbeet deiner Mama oder so, das du kriegst. Oder das Besteckservi von Tante Frieda, das du nicht brauchst. Keine Ahnung. Hier ist es der Heilige Geist. Drei Dinge möchte ich mal nennen, die dieses Erbe ausmachen. Das erste, der Heilige Geist hilft dir, Gott kennenzulernen. Er erlaubt dir, Gott kennenzulernen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Heilige Geist prägt deinen Charakter, damit du Jesus immer ähnlicher wirst. Denkst, wie er denkt, fühlt, wie er fühlt. Tust, was er tun will. Tickst, wie er tickt. Und das Dritte ist, der Heilige Geist in dir ist die Kraft heute, mit der Jesus damals schon auf dieser Welt gehandelt hat. Der Reihe nach. Dein Erbe ist es heute, Gott kennenlernen zu dürfen. Nächstes Puzzleteil, 1. Korinther 2, also 1. Korinther, 2. Kapitel, Vers 10 bis 12. 1. Korinther 2, 10 bis 12. Der Heilige Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Schon allein bei diesem Satz könnten wir jetzt stehen bleiben und nachdenken, staunen, was das heißt. Hast du es mitgekriegt? Ich lese nochmal vor. Der Heilige Geist weiß alles und schenkt dir Einblick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Ist dein Erbe. Niemand kann Gottes Gedanken erkennen, geht es dann weiter in der Bibel. Außer der Geist Gottes, und Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Das, was ich euch heute erzähle, habe ich noch nicht begriffen, aber ich erzähle es trotzdem. Weil ich diese Tiefe gar nicht fassen kann. Ich scheitere schon an diesem Satz, ich kriege das nicht in meinen Kopf rein. Gott weiß, Gottes Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Das ist dein Erbe, auf das du zugreifen darfst. Gott will sein Herz mit dir teilen. Also wenn das jetzt nicht in der Bibel stehen würde, denke ich, kann ja nur arrogant sein. Der Gott, dem alles gehört, der alles geschaffen hat, der will mit mir sein Herz teilen. Wer bin ich denn? Die Bibel sagt, ich bin sein Kind und ich habe seinen Heiligen Geist und deswegen darf ich. Alter Schwede, ist das gut? Ich darf Gott kennenlernen. Er will sein Herz mit mir teilen. Verstehe ich nicht, aber ich will es gern annehmen. Gott will sein Herz mit mir teilen, wie er denkt und fühlt über, ja, keine Ahnung, über deinen Mitschüler, den du vielleicht so blöd findest. Oder über deine Herausforderungen, über deine Pläne, die du so machst und die dann doch nicht so aufgehen. Über dich, wie er über dich denkt. Gott will sein Herz mit dir teilen, das ist dein Erbe. Die Frage ist nur, ob du das möchtest. Möchtest du wissen, was in Gottes Herzen ist? Was er denkt? Seine tiefsten Geheimnisse, so steht es halt jedenfalls in der Bibel. Ich weiß, es ist manchmal leichter zu beten, lieber Gott, danke, danke, danke und lieber Gott, bitte, bitte, bitte. Und es ist herausfordernder, still zu sein vor Gott. Und mit still sein meine ich jetzt nicht, dass du dich nur hinsetzt und eine halbe Stunde versuchst, irgendwie ruhig zu sein. Das geht auch, bei manchen funktioniert das gut. Aber vielleicht ist es bei dir eher, dass du Sport machen musst, dass du ein paar Bahnen schwimmen musst oder joggen oder Fahrrad fahren oder laufen oder einen Kaffee trinken oder was auch immer. Ein Kollege von mir in Dresden, der setzt sich halt ins Café und trinkt einen Kaffee mit Jesus. Super, aber es braucht diese Momente, wo wir still sind und hören, was Gottes Gedanken sind. Was in sein Herz ist und in unser Herz kommt. Manche singen vielleicht Lieder dabei, Lobpreisen. Ein Lied bleibt ihnen hängen und das Lied geht durch den Tag mit ihnen und prägt Gottes Gedanken in ihr Herz. Die Frage ist ja, möchtest du Gott kennen? Möchtest du, dass Gott sein Herz mit dir teilt? Sicherlich nicht alles. Also Gott hat bei Weitem mehr Gedanken, als in mein kleines Herzenhirn reinpassen. Aber das, was für mein Leben wichtig ist, das, was für dein Leben wichtig ist, das, was du von Gottes tiefsten Gedanken aus seinem Herzen wissen musst, damit dein Leben heil wird, gut wird, dass du das leben kannst, wozu er dich berufen hat, das teilt Gott mit dir. Das ist dein Erbe, auf das du zugreifen kannst. Du musst Gott nicht dazu überreden, dass er das macht. Nicht anbetteln, das ist dein Erbe, das er dir gegeben hat. Mein Vater hat mir seine Handkreissäge vererbt. Also der lebt noch, aber hat jetzt gesagt, kannst du kriegen, ein altes Ding. Aber gut. Und wenn ich jetzt zu meinem Vater gehen würde und sagen, oh, darf ich bitte, bitte, bitte deine Handkreissäge nehmen? Was würde mein Vater sagen? Mach alles klar bei dir. Die habe ich dir vererbt. Ist deins. Gehört dir. Glaubst du, dass Gott so gut ist? Dass er dir so zugewandt ist. Denn was du glaubst, wie Gott ist, ist das Wichtigste an dir. Ich könnte jetzt hier viele Momente aufzählen, wo mir Zerstreuung lieber war, als dass Gott sein Herz mit mir teilt. Momente, in denen ich kurz den Gedanken hatte und gerungen habe, ob ich mich abends vielleicht doch noch mal eine Viertelstunde hinsetze. Ich mache das gerne mal so, einfach ruhig da sitzen auch vor Gott. Ich muss nicht unbedingt joggen gehen. Und ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo mir Zerstreuung einfach verlockender war. Einfacher als Gott zu fragen, was ist auf deinem Herzen? Das ist die eine Herausforderung. Es gibt einen Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Aber es ist auch ein Kampf um welches Bild du von Gott hast. Wenn du ein Gottesbild hast, dass Gott ein strenger Lehrer ist und dass er sowieso nur hinter dir steht und sagt, das hast du schon wieder falsch gemacht und das hast du wieder falsch gemacht und komm mir ja nicht zu näher, dann fitsch. Wenn das so der Polizist Gott ist, dann wirst du natürlich Gott nicht fragen, was ist in deinem Herzen? Weil du dann eher denkst, naja, ich weiß schon, was ich falsch mache und was Gott an mir nicht passt. Das muss er mir jetzt nicht nochmal sagen. Aber wenn du glaubst, dass Gott dir mit einer radikalen, skandalösen Liebe begegnet, zugewandt ist, dann wirst du eine Sehnsucht bekommen, mehr und mehr zu wissen, was in seinem Herzen ist. Ein lieber Freund hat mir erzählt, wie er nach einer Veranstaltung da saß und einfach auch Jesus gefragt hat, Jesus, was denkst du im Moment über mich, über das hier? Und er hat keine Angst davor, dass dann Gott kommt und deswegen stellt er die Frage und er sagt, es kam so viel Gedanken in meinem Herzen, noch so viel Wertschätzung, so viel Liebe. Und dann am Ende dieser Zeit, einige Minuten, es war ein Gefühl, hat er gesagt, als wenn du einen Gast zu Hause hast und du verabschiedest ihn und er steht in der Tür, will gerade gehen und im Gehen sagt er noch, ach, was ich dir noch sagen wollte. Und er sagt, so war das. Da kam, hast du gemerkt, diese Zeit mit Gott, wie geht's, wie zu Ende jetzt? Und da war es, als wenn wie im Gehen Jesus noch einen Gedanken in sein Herz gepflanzt war. Ach, übrigens, hab mal noch einen Blick darauf, auf deinen Umgang mit Elektronikartikeln. Und für den Pastor war es alles klar, weil der musste immer das Neueste haben, was es im Mediamarkt gibt. Wenn wieder ein neuer Schnickschnack kam, dann musste er es kaufen. Und es war. Aber wisst ihr, das war nicht das Erste, was Gott aus seinem Herzen mit meinem Kollegen geteilt hat, sondern das war eins unter vielen anderen, unter viel Liebe und Wertschätzung. Ich komme aus so einer Tradition oder keine Ahnung, also es hat sich in mir so festgesetzt, als ich aufgewachsen bin, so eine Angst vor Gott nicht zu genügen. Nicht genug gebetet, nicht genug Bibel gelesen. Nicht treu genug gewesen. Und dann hat man Angst davor, Gott zu nahe zu kommen. Weil Gott dieses verzehrende Feuer ist. Und das ist er auch. Aber es ist dein Erbe, dass dieser liebende Vater im Himmel sein Herz mit dir teilt. Wovor du keine Angst haben musst. So, das ist der erste Teil. Jetzt der zweite Teil. Es ist schon jetzt dein Erbe, dass der Heilige Geist deinen Charakter so heilt und wiederherstellt, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Wie Gott ist, das findest du ja auf allen Seiten in der Bibel. Ich lese dir mal aus dem Galater 5, Vers 22 was vor. Da steht, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, die Bibelstelle kenne ich, die macht mir immer ein schlechtes Gewissen. Was alles der Heilige Geist eigentlich macht und was ich alles nicht bin. Pass mal auf, dass dein Charakter heil wird und Gottes Liebe widerspiegelt, das ist keine Forderung von Gott an dich. Das ist sein Erbe, das er dir gibt. Wie die Handkreissäge von meinem Papa, die ich geerbt habe. Halt. Das ist dein Erbe. Jesus ähnlicher zu werden, ist nichts, was Gott von dir fordert. Es ist sein Geschenk. Jetzt puzzeln wir wieder. Jetzt kommen drei Puzzleteile. Schreib gerne mit Hebräer 1, Vers 3. Hebräer 1, Vers 3. Da steht, Jesus spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Nächstes Puzzleteil, Römer 8, Vers 29. Römer 8, 29. Darum hat Gott auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn Jesus gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Muss mal überlegen, noch bevor Gott diese Welt geschaffen hat, noch bevor Gott dich geschaffen hat, hat er entschieden, dass du in deiner Lebenszeit, dass er wiederherstellen will, was von seinem Ebenbild kaputt gegangen ist. Dass er dich Jesus ähnlich machen will. Das ist die Entscheidung, die Gott getroffen hat. Er hat dich nie gefragt, ob du das möchtest. Er hat erst mal entschieden, so, ich will das machen. Nächstes Puzzle, Hesekiel, Altes Testament. Hesekiel 36, Vers 27. Hesekiel 36, Vers 27. Gott sagt, Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jetzt denkst du vielleicht, ja, da haben wir es doch wieder, seine Gebote halten und seine Rechte tun. Und wenn ich es nicht tue, mach mal langsam. Warum sagt Gott, du sollst nicht töten? Als erstes nicht, weil das schlimm ist, jemanden zu töten, sondern weil er das Leben ist. Das ist sein Charakter. Gottes Gebote in der Bibel sind ein Ausdruck seines Charakters. Warum sagt Gott, du sollst nicht stehlen? Nicht, weil dann ständig Leute rumheulen, denen das Fahrrad fehlt oder der Radiergummi oder was auch immer, sondern weil Gott kein Dieb ist. Warum sagt Gott, du sollst nicht neidisch sein? An vielen Stellen in der Bibel. Weil Gott immer genug ist, auch für dich. Warum sagt Gott, du sollst nicht hassen? Jetzt kannst du die Antwort schon selber geben, oder? Weil er die Liebe ist. Und als Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er uns nach seinem Ebenbild geschaffen, damit wir sind, wie er ist. Und damit wir wissen, wie er ist, gibt er uns Gebote, an denen wir sehen, wie er ist. Und Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Charakter widerspiegeln, an denen die Welt sieht, wie ich bin. Und das Wichtigste, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Gott sagt, ich will solche Leute aus euch machen. Wer macht das? Gott will das machen. Und wie macht das, indem es dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt? Und das ist keine Forderung von Gott, sondern das ist sein Erbe für dich, auf das du jetzt schon Zugriff hast. Ich hoffe, die ganze Sache hier ist nicht zu theoretisch. Ich hoffe, du bist noch dabei. Die Frage ist, glaubst du das? Was siehst du, wenn du Gott anschaust, wenn du dich auf Gott fokussierst? Siehst du einen grimmigen Lehrer, der immer unzufrieden ist, der dich dafür bestraft, wo du in deinem ganzen Leben doch noch nicht sein Ebenbild widerspiegelst? Oder siehst du den Vater im Himmel, der dir seinen Heiligen Geist gibt? Seinen Geist, der Gott in- und auswendig kennt, damit dieser Geist Gottes in dir das tut, was du ja gar nicht kannst. Dass er dich ähnlich macht wie Jesus. Warum ist es falsch, die Ehe zu brechen? Gott sagt es doch nicht, um denen ein schlechtes Gewissen zu machen, denen die Ehe zerbrochen ist. Er sagt das, weil er ist treu. Und da, wo Zerbruch ist, sagt es Gott nicht, um schlechtes Gewissen zu machen, sondern um zu sagen, ich will wieder Treue in deinem Herzen herstellen. Das ist mein Erbe, dass dein Herz treu ist. Das ist mein Erbe an dich. Wenn ich dann wieder gesündigt habe, verkrieche ich mich deshalb nicht mehr in Scham, wie ich das lange gemacht habe. Mich geschämt dann vor Gott und gedacht, in der nächsten Zeit brauchst du beim Beten erstmal nicht mehr mit Bitten kommen, da sagst du lieber nur noch Danke. Kennst du das? Und nach ein paar Tagen wird es dann besser. Wieso eigentlich? Was machen denn die Tage mit? Zeit macht doch nichts. Ich habe Gnade nie verstanden. Deswegen will ich mich nicht mehr in Scham verkriechen, sondern mit Jesus sagen, Jesus, so sieht's aus, wenn ich aus eigener Kraft versuche, dir nachzufolgen. Wenn ich aus eigener Kraft versuche, ein guter Mensch zu sein. Vergib mir. Heiliger Geist, komm, tu in mir, was ich nie kann. Jesus, lehr mich, wie ich mit deinem Geist hier leben kann. Ich krieg's selber nicht hin. Also, das Erste ist, dass du Gott kennen darfst, seine tiefsten Gedanken. Gott will sein Herz mit dir teilen. Das Zweite ist, du hast ein Versprechen von Gott, dass er seinen Geist in dich gibt und dich Jesus ähnlich machst. In deinen Gedanken, wie du redest, was du tust, wonach du dich sehnst, wonach du dich nicht sehnst, dass es dich ähnlich macht. Jetzt das Dritte, der Heilige Geist gibt dir die Kraft, mit der Jesus hier auf der Erde gehandelt hat. Ich lese es euch vor, nächstes Puzzleteil, 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist.
Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Heiligen Geist ein besonderes Maß an Glauben geschenkt. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Keiner von uns hat alles. Jeder hat einiges. Aber wo wir als seine Gemeinde zusammenkommen, ist alles da. Weil jeder was hat vom Geist Gottes, diese Gaben. Die Frage ist, ob wir als Christen, als seine Gemeinde, dieses Erbe in Anspruch nehmen, dass Gottes Kraft durch uns mächtig ist. Ob wir in Einheit zusammenstehen, im Wissen, ich brauche den anderen, weil der Geist im anderen Gaben gepflanzt hat, die bei mir nicht sind, aber ich brauche ihn. Bei einer Konferenz wurde ich interviewt vor meiner Predigt und ich wurde gefragt, wieso ich eigentlich von Jesus rede. Und meine Antwort war ein Zitat von Jesus. Da steht in Lukas 10, Jesus hat einmal gesagt, wer euch hört, der hört mich. Großes Gelächter im Saal und ich war ein bisschen irritiert. Ich sagte, deshalb rede ich ja von Jesus, weil ich glaube, dass Leute aus meinen Worten heraushören werden, was Jesus sagen will. Nicht, weil ich so super reden kann, sondern weil Jesus halt durch mich jetzt spricht. Und mein Freund, das saß ein, zwei Reihen hinter mir und neben ihm saß eine Sängerin und die drehte sich zu ihm um und sagte so leicht, spöttisch, kritisierend, boah, dein Freund hat aber ein Sendungsbewusstsein. Damals habe ich, also mein Freund hat mir das dann danach erzählt und da habe ich mich geschämt, weil ich dachte, oh, das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen arrogant. Habe ich ein bisschen zu hoch ins Regal gegriffen. Das kam jetzt ein bisschen hochnäsig rüber. Wer euch hört, der hört mich und so. Weißt du, heute weiß ich, dass ich genau das will, was Jesus seinen Nachfolgern als Erbe verspricht. Ich will das und nichts weniger. Ich glaube, dass Jesus hier und heute durch mich spricht. Nicht, weil ich der Frank bin, nicht, weil ich vielleicht schon mal eine Predigt gehalten habe, die ganz gut ankam. Nein, nur aus einem Grund, weil es zu dem ersten Teil meines Erbes als Kind Gottes gehört, dass Gottes Geist durch die Nachfolger von Jesus spricht, wenn sie einen Auftrag haben, zu Christen zu sprechen oder zu Leuten zu sprechen. Und darauf greife ich voller Vertrauen zu, dass der Heilige Geist jetzt seine Kraft durch mich erfahrbar macht, dass er in dein Leben spricht. Das ist der einzige Grund, warum ich hier stehe. Sonst fände ich meine Gedanken nicht so teilenswert. Aber weil das mein Erbe ist, stehe ich hier und mache das. Und ob du heute erfährst, dass Gott in dein Leben spricht, auch bei der nächsten Einheit oder wenn du über die Messe gehst, dass Gott dir begegnet auf eine Art und Weise, wie du es kapierst, das hängt auch damit zusammen, ob du auf dein Erbe zugreifst, was Gott dir gegeben hat. Es ist dein Erbe, dass der Heilige Gott dir, das Heilige Geist dir zeigt, wie Gott ist. Es ist dein Erbe, dass Gott in dein Leben spricht. Greif zu. Wisst, mir geht es nicht um ein Wohlstandsevangelium, das besagt, dass wir alles haben können, was wir wollen. Das ist Käse. Aber es geht mir um diese gute Botschaft von ja, Jesus Christus, dass du alles haben darfst, was dir schon jetzt versprochen ist von ihm. Diesen ersten Teil deines Erbes. Wir waren in Dresden unterwegs, in einem Einkaufszentrum und haben versucht, Leute anzuquatschen. Wir haben uns ein Eis gekauft, mein Freund und ich haben Eis gegessen, damit wir schon mal eine gute Zeit haben, egal ob jemand mit uns über Jesus reden will oder nicht. Und dann sind wir eisschleckend dort durch das Einkaufszentrum gegangen und haben halt Leute gefragt, ob wir für sie beten können. Und dann war so eine Gruppe von, was weiß ich, 5, 6, 7 jungen Mädels und die waren ganz, ja, können schon mal und beten und so ein bisschen rumgedruckst. Und da hatte mein Freund neben mir den Eindruck, dass ein Mädel vor uns Rückenschmerzen hat. Und da fragt sie, hast du Rückenschmerzen? Und sagt sie, ja. Darf ich für dich beten? Dauert nur 10 Sekunden, tut nicht weh. Ja. Und dann betet er für die 10 Sekunden, mit einmal fängt die an zu schreien. Creepy, creepy, creepy. Ich wusste gar nicht, was creepy heißt. Ich habe zu Hause dann mal nachgeguckt. Und ich habe es mittlerweile wieder vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Dann erzählt die uns, dass die halt seit 2 Monaten sich nicht mehr drehen kann, weil der Rücken irgendwas kaputt und schmerzhaft ist. Und wisst ihr, und von dem Moment an hatten wir die Aufmerksamkeit von allen und durften von Jesus erzählen. Ich erlebe das nicht am laufenden Meter, sowas. Aber ich bete immer wieder für Leute, Freunde, einfach um zu gucken, Jesus, wenn du was tun willst, du darfst, mach. Weil es auch ein Teil dieses Erbes ist. Und damit sage ich nichts gegen Ärzte. Meine Frau ist selber Ärztin, bin dankbar, dass Jesus durch Ärzte heilt. Und ich verstehe selbst nicht, warum manchmal Jesus heilt und manchmal nicht. Aber ich will dieses Erbe und ich greife darauf zu, weil diese auch so eine Wunder, ein Zeichen sind, das Leute manchmal aufmerksam macht für Jesus. Und da, wo so eine Heilung nicht passiert, bei mir selber oder bei anderen, dann geht es weiter im Vertrauen auf Jesus. Weiter diesem Moment entgegen, wo wir in seiner Ewigkeit den zweiten Teil des Erbes in Empfang nehmen. Und das, was wir hier erleben, das schmälert nicht das, was wir dort kriegen werden von ihm. Eine Gabe von diesen heiligen Geistgaben, die gefällt mir noch, damit höre ich jetzt auf. Da steht, der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Vom Bischof der Sächsischen Landeskirche, Tobias Bilz, wird erzählt, er geht in Sitzungen mit immer dem gleichen Gebet, nämlich, Jesus, durch wen wirst du heute das richtungsweisende Wort sprechen? Durch wen von den 10 Hanseln, die wir heute zusammensitzen, wirst du heute das richtungsweisende Wort sprechen? Ich liebe diese Momente, wenn ich in Besprechungen bin und es wird deutlich, nach vielem, was gesagt wurde, das ist es, so machen wir es. Ich liebe diese Momente. Und ich kann mich erinnern, dass ich manchmal neidisch darauf war, dass das richtungsweisende Wort durch andere kam und nicht durch mich. So ein Mist. Und das hat mich genervt und das hat sich zugespitzt in meiner Gemeinde, dass in Besprechungen, Vorbereitungen für Jugendcamps und was weiß ich, so das, was gemacht wurde, es war immer das, was die anderen gesagt haben. Aber ich habe auch gute Dinge gesagt. Das hätte man auch machen können, das hätte auch funktioniert. Gott hätte das auch gesegnet. Aber die Masse hat sich für das entschieden, was der Uli gesagt hat. Und in der nächsten Situation war es schon wieder das, was der Uli sagt. Oder der Timmy, unser Jugendpastor, ne? Na, ist ja klar, dass sie auf den hören und nicht auf mich. Und ich musste an einen Punkt kommen, Jesus hat mich an einen Punkt geführt, wo ich einsehen musste, Jesus, du hast mir dieses Erbe gegeben, das richtungsweisende Wort kommt. Es kommt. Aber es muss nicht durch mich sein. Es kann auch durch einen anderen sein. Und ich musste lernen, mich daran zu freuen, dass das richtungsweisende Wort von einem anderen kommt. Und Gott dafür zu danken und ihn zu loben, dass er es gesprochen hat. Es ist unser Erbe, dass der Heilige Geist, da wo Christen zusammenkommen, richtungsweisendes Wort spricht. Es ist dein Erbe, dass er es spricht, nicht dass es durch dich spricht. Und als ich das irgendwie in meinem Herzen irgendwann klar hatte, ging es los, dass in der Sitzung ich was gesagt habe, Leute haben gesagt, können wir so machen. Ich dachte, hä? Der Timmy hat aber auch was Gutes gesagt. Also wir können, hätten auch das. Es war wie, als wenn Jesus so einen kleinen Prozess mit mir geht, sagt, ja, da gibt es ein Erbe, du musst aber nicht neidisch sein, was der andere von mir kriegt, sondern das Erbe ist, dass ich da bin und dass ich euch leite. Ich komme zum Schluss. Wir haben jetzt ja eine halbe Stunde gepuzzelt. Ich hoffe, ihr seid halbwegs mitgekommen. Ich mache kurz einen Durchritt nochmal. Das Erste ist, Jesus ist der Erbe von allem. Ihm gehört alles. Er hat Zugriff zu allem. Er hat Zugang zu allem. Das Zweite ist, die Bibel sagt, dass den Kindern Gottes alles gehört, was Jesus gehört. Dann im Epheserbrief, dieses Erbe hat 2 Teile. Einmal das Ewige und das erste Teil, der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, ich habe 3 Sachen rausgegriffen, er erlaubt dir, Gott kennenlernen zu dürfen. Die Frage ist, willst du das? Diese tiefen Gedanken aus Gottes Herzen. Das Zweite, der Heilige Geist prägt dich, deinen Charakter, dass du Jesus ähnlicher wirst. Nicht als eine Forderung, sondern als ein Versprechen. Willst du das? Und das Dritte ist, der Heilige Geist ist in dir die Kraft, mit der Jesus hier auf der Erde gehandelt hat. Die Frage ist, willst du das? Willst du das ergreifen, das suchen? Diese Nähe zum Heiligen Geist suchen, dass er das tut. Willst du das? Die richtige Antwort ist natürlich ja. Na klar. Wenn ich jetzt auf deinem Stuhl sitzen würde, würde ich vielleicht in mir drum ein bisschen kämpfen. Einerseits will ich sagen, ich will. Und andererseits müsste ich ehrlich sagen, ich würde gerne wollen. Weißt du, was ich meine? Ich würde gerne wollen. Aber ich merke, wie so vieles an meinem Leben zieht, wo ich dann doch andere Dinge will und mir anderes wichtig ist, weil ich denke, ja, es geht ja auch so, das Leben ja auch so ganz schön. Und ja, dieses Erbe von Gott und Gottes Gedanken und das und mich, ja. Und dann ist die ehrliche Antwort in mir eigentlich, Jesus, ich würde gerne wollen. Ich kann nicht mal sagen, ich will, weil ich will so viele Sachen manchmal lieber als dich. Und deswegen ist das, was ich jetzt hier bete, ein Gebet für mich und vielleicht auch für dich. Nämlich zu beten, Jesus, hilf mir. Hilf mir, dein Erbe zu wollen. Manchmal geht es mir mit dir, Jesus, wie mit so einem Puzzle, auf das ich keinen Bock habe. Den Rahmen, den kriege ich schon noch hin, dass es nach außen hin gut aussieht, aber dann, dass es das Bild immer mehr ergibt, dich immer mehr kennenzulernen, deine Gedanken zu suchen. Aber Jesus, wir sitzen jetzt hier, stehen hier und hören diese krassen Zusagen und es ist alles viel zu groß für mich. Weil ich das einerseits nicht kapiere, was das in seiner Tiefe heißt, weil ich es noch lange nicht ausgelotet habe. Und weil vielleicht auch bei dem einen oder anderen hier ein Frust hier ist, der sagt, wenn es Gott doch machen würde, wenn er es doch machen würde. Und Jesus, wir stehen hier mit so einem Verlangen, mit so einer Sehnsucht, dass du das tust, was wir in deinem Wort lesen. Dass du uns reinziehst, dass du uns dieses Wollen gibst, dieses unbedingte Wollen, dich zu kennen. Komm, Heiliger Geist, und mach das in uns. Wir können uns das nicht selber einreden, Gott kennen zu wollen. Mach du es. Jesus, wir würden gerne wollen. Und ich glaube, dass das dir reicht, dieses wir würden ja gerne. Und du kommst und tust es in uns. Und machst aus unserem Würden ein Ich will. Und wir sagen ja zu dir, ja Jesus, zu dem, was du uns heute hier schon schenkst. Amen.